Ist das ein frommer Wunsch? Wir brauchen dich hier mehr als je zuvor. Ja, das ist ein frommer Wunsch. Hey, das ist ein frommer Wunsch. Bist du ein Mensch, der von Jesus begeistert ist? Glaube mehr als ein Standpunkt. Wir haben als erstes im Liedblock gesungen, das, was wir auch als Glaubensbekenntnis sprechen. Das können wir so abnicken. Da können wir sagen, ja, so ist es, da stehe ich zu. Aber das bedeutet noch nicht, dass das etwas in mir weckt. Bist du ein Mensch, der von Jesus begeistert ist? Bringt Jesus in deinem Leben etwas zum Schwingen? Ist da Bewegung in dir? Freust du dich, wenn du seinen Namen hörst? Was denkst du, was empfindest du? Was sind deine ersten spontanen Reaktionen, wenn du über den Satz nachdenkst, von Jesus begeistert zu sein? Sagst du, ja, das wäre schön. Oder sagst du, ja, das war einmal. Oder sagst du, Begeisterung ist etwas Gefährliches. Vielleicht sagst du aber auch, bleib mal schön auf dem Boden, man kann ja nicht ständig von Jesus begeistert sein. Albert Schweitzer hat mal gesagt, Jahre runzeln die Haut, aber die Begeisterung aufgeben runzelt die Seele. Begeisterung ist Glaube, der Feuer gefangen hat. Es gibt zwei schlichte Fragen, die wir uns von Zeit zu Zeit immer mal wieder stellen sollten. Was hat mich früher einmal an Jesus begeistert, ist die erste Frage. Und was ist dazwischen gekommen, dass meine Begeisterung für ihn nachgelassen hat? Was ist dazwischen gekommen? Vielleicht erwische ich dich heute mit diesen Fragen auf dem falschen Fuß. Vielleicht ist es aber auch gar nicht nötig, weil du hier sitzt und sagst, nach wie vor bin ich mit meinem ganzen Leben von Jesus, wirklich von Jesus, dem Herrn meines Lebens, begeistert. Einige von euch stoßen sich vielleicht an diesem Wort begeistert. Das kann man natürlich damit erklären, dass man Begriffe unterschiedlich deutet. Jemand hat mal gesagt, Begeisterung, das ist ja nur ein schnell auflodernes Feuer, aber in meinem Herzen ist so etwas wie eine heiße und lang anhaltende Glut für Jesus. Halleluja, kann ich da nur sagen. Das finde ich stark und so könnte ich auch Begeisterung definieren. Manchmal meinen wir das Gleiche und verwenden eben doch unterschiedliche Worte und Formulierungen. Bin ich mit meiner Lebens- und Glaubensgeschichte ein von Jesus Begeisterter? Bist du von deinem Glauben an Jesus begeistert? Sind wir hier in der Gemeinde begeisterte Jesus-Leute? Schlägt unser Herz für ihn? Oder hört sich unser Gemeindeleitsatz Menschen für Gott begeistern schön an? Aber ist eigentlich doch nur irgendwie eine Parole, die sich irgendein Kreativer mal ausgedacht hat? Oder geht es so und so, wie Pfarrer Wilhelm Busch das mal zitiert hat, wenn ich auf Jesus zu sprechen komme, sagte er, dann schlägt mein Herz höher. Dann merke ich, mein Puls wird schneller und dann bin ich im Thema meines Lebens. Warum halte ich diese Predigt? Einerseits, weil wir in der Predigtreihe sind und jemand mir ein Thema vorgegeben hat. Aber ich halte sie, weil ich mir vorstellen könnte, dass einige darüber traurig sind, dass ihre Begeisterung für Jesus erloschen ist. Und weil ich denke, dass wir hier in der Gemeinde durchaus noch eine Schippe Begeisterung von Jesus drauflegen könnten. Ich entdecke so viel Abgeklärtheit, wenn wir über die Bibel, wenn wir über Jesus nachdenken und über ihn reden. Und so oft machen wir Erwachsene es so wie die Kinder im Kindergottesdienst. Wenn der Kigo-Leiter oder Leiterin eine bekannte biblische Geschichte erzählt, dann winken die Kinder ab. Kenne ich schon. Hat mir meine Mutter auch erzählt. Habe ich neulich bei Kids in Action gehabt. Nehmen wir gerade im Rallye-Unterricht durch. Und so oft nicken wir Predigten, Andachten und Hauskreisthemen ab. Nichts Neues gehört, nichts Neues gelernt. Ich entdecke unter uns so viel Abgeklärtheit. Und manchmal würde ich sogar sagen, so viel Abgebrühtheit. Auch bei mir. Was kann mein Herz noch anrühren? Was muss Jesus tun, damit mein Herz in Schwingen kommt? Bin ich, sind wir Menschen, die von Jesus begeistert sind? Unser Glaube steht permanent, dauernd in der Gefahr, in einen gewohnten Trott zu ersticken oder einfach so vor sich hin zu plätschern. Tradition ist für mich nichts Schlechtes. Wir Menschen sind darauf angelegt, dass wir Gewohntes und Gewohnheiten, Rituale brauchen. Doch wie bei vielem anderen im Leben spielt das Maß eine wichtige Rolle. Ist mein Christsein nur noch traditionell? Lebe ich als Christ nur noch, weil man als Christ eben so lebt? Ist da Leben im Christenleben? An ganz vielen Stellen ruft uns das Neue Testament dazu auf, wachsam zu sein. Mit wachen Sinnen auf unseren Glauben Acht zu haben. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen, schreibt Paulus im 1. Korinther 16. Es gehört nach dem Willen und dem Wort Jesu zum Christenleben dazu, dass wir Acht haben darauf, dass wir wachsam sind und dass unser Glaube lebendig ist und lebendig bleibt. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 5, so lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Wie steht es um deinen Glauben, um dein Christsein, wenn du diese Kriterien anlegst? Ja, ist Begeisterung überhaupt etwas Gutes, könnte der eine oder die andere von uns fragen. Sollte man von Jesus begeistert sein? Immer wieder hören wir doch den Satz, Begeisterung allein reicht im Glauben nicht aus. Begeisterung kann wieder verfliegen. Begeisterung wird nicht anhalten. Was wir brauchen, ist bodenständige Treue zu Jesus, Treue und Geduld und Ausdauer und Leidensbereitschaft. Ist Begeisterung im Glauben überhaupt etwas Gutes? Wir alle haben doch schon die Erfahrung gemacht, dass Begeisterung auch schnell nachlassen kann, und sie auch dann wieder abkühlt. Und ich persönlich denke auch, mit Begeisterung allein kommt man nicht durch. Es braucht auch Treue, die in den Tiefen des Glaubens Bestand hat. Ich bin kein Illusionist. Unser Glaube findet nicht immer auf Wolke 7 statt. Aber wenn zwischen Jesus und mir alles so normal geworden ist, wenn mein Glauben nur noch von der Tradition lebt, von dem, was ich gelernt habe. So und so macht man das halt. So betet man halt. So tut man halt in der Gemeinde seinen Dienst. Und wenn dann in unserem Glauben keine Leidenschaft, keine Freude, keine Begeisterung mehr zu spüren ist, dann fehlt etwas. Dann ist da ein Loch. Dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn unser Glaube für Menschen, die mit dem Glauben nicht viel anfangen können, nicht gerade anziehend ist. Und hier kommt der Heilige Geist ins Spiel. Und Wärme kommt auch ins Spiel. Dankeschön. Was ist er, der Heilige Geist? Ein paar Schlaglichter über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ja für das Leben eines Christen wirklich etwas Unverzichtbares. Wir empfangen ihn an dem Tag, an dem wir uns zu Jesus Christus bekehrt haben. Das heißt, unser Leben mit Jesus begonnen haben, als wir uns entschieden haben, ein Leben mit Jesus als unseren Herrn zu leben. Gott schenkt den Heiligen Geist in unser Leben, wenn wir von Neuem geboren werden, so sagt die Bibel. dann kommt der Geist Gottes in unseren Geist. Und wir werden versiegelt mit dem Heiligen Geist. So nennt es Paulus im Epheserbrief. Ohne diesen Heiligen Geist ist ein Leben als Christ nicht möglich, denn dieser Geist, er bewirkt in meinem Leben die Frucht des Geistes. Die Liebe, die Freude, die Freundlichkeit, die Güte, die Geduld und wie sie alle heißen. Dieser Heilige Geist beschenkt mein Leben auch mit Gaben des Heiligen Geistes, ohne die mein Christsein und mein Dienst mit und für Jesus nur sehr unvollkommen stattfinden können. Wenn der Heilige Geist in unser Leben gekommen ist, dann ist er dabei, unser Leben zu verändern, manchmal auch umzukrempeln, es neu zu machen. Er bewirkt, dass in unserem Leben nicht nur Menschliches geschieht, sondern auch Göttliches. Er verändert unsere eigensüchtige, die Bibel nennt das fleischliche, Gesinnung in eine geistliche Gesinnung. Wir sollen nicht aus unseren menschlichen Kräften heraus, sagt Paulus in Römer 8, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes leben. Ohne den Heiligen Geist ist unser Leben als Christen ein Krampf. Ohne ihn ist ein Leben als Christ, ein Wirken auch als Gemeinde eigentlich überhaupt nicht wirklich möglich. Was ist denn das Wirken des Heiligen Geistes? Er wird mich verherrlichen und den Vater verherrlichen, sagt Jesus. Das ist die vornehmste Aufgabe des Heiligen Geistes. Er wird mich verherrlichen und den Vater verherrlichen, sagt Jesus über den Heiligen Geist. Fußballfans wissen, was Verherrlichung ist. Viele verherrlichen Menschen, heben sie aufs Podest, wenn sie von ihnen reden, bekommen sie feuchte Augen. Wir erheben sie, auch wenn sie mal nicht gewonnen haben. You'll never walk alone. Fans heben alles Gute hervor, was getan wurde. Der Heilige Geist ist ein Fan vom Vater und vom Sohn. Er will sie in uns aufs Podest heben. Sieh mal an, was sie alles für dich tun. Er hat dich erlöst. Er hat dich gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Er hilft uns, den Vater immer besser kennenzulernen und den Sohn. Er hilft uns, unsere Gotteskindschaft immer besser zu begreifen. Der Heilige Geist ist der Geist Gottes. Als Schöpferkraft Gottes will er Zerstörtes wiederherstellen. Schon ganz am Anfang der Bibel lesen wir, dass er über den Wassern schwebte. Durch den Heiligen Geist hat Gott die Erde wiederhergestellt. Aus dem Tohu Wabohu, aus dem Wüst- und Leersein ist etwas geworden, etwas Geordnetes. Der Heilige Geist war es, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Er will auch uns lebendig machen, macht Kaputtes neu. Auch in deinem Leben, auch in meinem Leben. Er kann tiefe Verletzungen, die du erlitten hast, heilen. Er kann dich heilen und wiederherstellen. Er will Neues schaffen, er verändert auch Negatives in Positives. Was ich gesagt habe, gilt zum einen für das Leben eines einzelnen Christen. Aber das gilt auch in gleicher Weise für eine ganze Gruppe, für eine Gemeinde. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht Reich Gottes bauen. Wird kein Mensch zum Glauben finden und ohne den Heiligen Geist wird unser Gemeindeleben zäh, trocken, gesetzlich und langwierig sein. Und dann können wir noch so eine große Einheit mit den anderen Kirchengemeinden und Freikirchen zusammen haben und live on stage machen. Da passiert nichts ohne den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist wird unser Gemeindeleben zäh, trocken, gesetzlich und langweilig sein. Und ohne den Heiligen Geist leidet die Gemeinde Jesu an Erstarrung und Kraftlosigkeit. Die erste Gemeinde in Jerusalem war klar, der ersten Gemeinde, ohne den Heiligen Geist geht es nicht. Wir brauchen nach der Himmelfahrt von Jesus Gottes Kraft mitten unter uns. Weil Jesus war weg, aber dann ist der Heilige Geist gekommen und dann war er nicht wie Jesus nur an einer Stelle, sondern immer mit den Gläubigen, überall da, wo sie waren und hat sich sozusagen immer mehr verbreitet. Ohne den Heiligen Geist bleibt uns auch die Bibel verschlossen, ist sie nur ein langweiliges Buch. Und ohne den Heiligen Geist ist Beten ein mühsames Geschäft, es fehlt die Leichtigkeit und die Freude. Als zweites die Frage, wie erfüllt bin ich, bist du vom Heiligen Geist? Es ist so eine große Unsicherheit über den Heiligen Geist unter uns. Wie ist das eigentlich mit dem Heiligen Geist? Wer hat ihn und wie zeigt sich das? Kann man viel oder wenig vom Heiligen Geist haben? Vorhin habe ich gesagt, jeder hat ihn, der an Jesus Christus glaubt. In Epheser 1, Vers 13 steht, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Das schreibt Paulus in seinem später von Menschen festgelegten ersten Kapitel, in seinem Brief an die Epheser. Eine ganze Ecke später schreibt Paulus im gleichen Brief, und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Über diesen Text hört man eher selten eine Predigt. Ich weiß auch nicht genau, ob ich schon mal eine drüber gehalten habe. Nun könnte man damit anfangen und darüber debattieren, ob Christen Alkohol trinken dürfen und wenn ja, wie viel und ob Bierbrauer und Winzer auch rechte christliche Berufe sind. Aber all das will ich heute nicht. Das wäre vielleicht ein anderes Mal ein interessantes Thema. Paulus ermahnt die Christen in Ephesus, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Und diese Mahnung des Apostels will ich uns heute weitergeben. Darauf zu achten, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt sind. Darum ringen und beten, dass man vom Heiligen Geist erfüllt ist. Das gehört zu den Aufgaben, zu unseren Aufgaben als Christ. Aber auch wenn uns bei unserer Bekehrung der Heilige Geist gegeben wurde, so ist er doch nicht ein unverlierbarer Bestandteil unseres Christenlebens. Nämlich, weil der Heilige Geist eine Person ist. Und ich kann ihn belügen. Ich kann ihn betrüben. Ich kann ihn auch versuchen, indem ich bewusst sündige. Wenn ich genau weiß, wie ich jetzt im Moment lebe, wie ich meine Steuererklärung ausfülle, wie ich mich gegenüber meiner Frau und meinen Kindern verhalte, wie ich jetzt gerade im Internet unterwegs bin, das ist nicht in Ordnung, da könnte Sünde sein und ich tue es trotzdem und dann betrübe ich den Heiligen Geist. Das heißt, wir können ihm auch widerstehen und er ist traurig, wenn er uns ins eigene Chaos hineinlaufen sieht. Wir können ihn betrüben oder erfreuen, wir können ihm sogar fluchen oder wir können ihm Raum in uns geben. Das gilt zunächst alles für uns persönlich, aber eben, wie gesagt, auch für ganze Gruppen, Gemeinde oder sogar ganze Kirchen oder Gemeindeverbände. Wir können ihn dämpfen oder ihn zulassen. Und deshalb kann Paulus in Epheser 5, Vers 18 so nachdrücklich sagen, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Wie soll das nun zugehen, dieses vom Geist Gottes erfüllt werden? Durch Handauflegung, durch den Zuspruch eines bevollmächtigten Menschen, durch eine rauschhafte Hochstimmung bei einem christlichen Kongress? Die Aufforderung, lasst euch erfüllen vom Geist, verknüpft Paulus in Epheser 5, nachdem er es in 18 gesagt hat, in den Versen 19 bis 21 mit klaren Anweisungen, wie es zu solcher Geistesfülle kommen soll. Epheser 5, 19 bis 21. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Konkret nennt er in diesen drei Versen anhand von 5 Tätigkeitsworten, was das Erfülltwerden oder Erfülltsein durch den Heiligen Geist voraussetzt oder wie es dadurch geschieht. Epheser 5, Vers 18 wird also von Paulus gefordert, lasst euch vom Geist erfüllen, dadurch das, und jetzt kommen diese 5 Tätigkeitsworte, lasst euch vom Geist erfüllen, dadurch, dass ihr einander Psalmen zusprecht, dadurch, dass ihr Hymnen und geistliche Lieder singt, dadurch, dass ihr von Herzen für den Herrn musiziert, dadurch, dass ihr für immer für alles dankt, dadurch, dass ihr euch einander unterordnet in der Furcht Christi. Die ersten 4 Aufforderungen haben vornehmlich mit der Ausrichtung auf Gott im Loben und Danken zu tun. Und diese fünfte Aufforderung hat es mit einem von Christus her bestimmten Verhalten dem Nächsten gegenüber zu tun. Und biblisch gesehen gibt es einen begründeten Zusammenhang zwischen dem Loben Gottes, zwischen dem wirklich von Herzen Loben Gottes und der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, dass man Gottes Ordnung hält und erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Es gibt noch einen dritten Weg, wie man mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Und diesen Weg nimmt uns Jesus selbst im Evangelium. Er sagt einmal zu seinen Jüngern in Lukas 11, Vers 13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Die Bitte um den Heiligen Geist darf in unserem persönlichen Gebet und darf in unserem Gemeindegebet nicht fehlen. Es war im Jahre 1904. Ganz Wales war in Bewegung. Das Volk hatte sich weit von Gott entfernt. Der geistliche Zustand in Wales war recht jämmerlich. Der Kirchenbesuch war schlecht. Überall nahm die Sünde überhand. Und doch schenkte Gott dann eine Erweckung. Es begann mit einem Mann namens Evan Roberts. Er beugte sich über die Schuld und Sünde seines Lebens und er erlebte, wie Gottes Geist ihn erfüllte. Und er begann zu predigen und die Kirchen waren überfüllt, sodass viele nicht mehr hineinkommen konnten. Seine Versammlungen dauerten nicht von 10.30 Uhr, sondern von 10 Uhr. Und nicht bis 11.45 Uhr, sondern bis Mitternacht. Evan Roberts war das menschliche Instrument dieser Erweckung. Niemals war eine Bewegung mit einer so weitgehenden Auswirkung über Wales gegangen. Ungläubige wurden bekehrt, Trinker, Diebe, Spieler wurden gerettet. Tausende begannen ein neues, ehrbares Leben. Überall hörte man, dass schwere Sünden bekannt wurden, alte Schulden wurden bezahlt, die Kneipen mussten wegen Mangel an Besuchern schließen. Die Maulesel in den Kohlebergwerken wollten nicht arbeiten, weil sie nicht an so eine freundliche Behandlung gewöhnt waren. Und in 5 Wochen traten 20.000 Menschen in die Kirchen ein. In dieser großen Erweckung in Wales wurde ein Gebet häufig gebetet. Fülle mich, Heiliger Geist. Fülle mich mehr als alle Fülle, die ich mir vorstellen kann. Ich bin das kleinste deiner Gefäße und will gerne überfließen. Sind solche Erweckungen biblisch? Dürfen wir sie erbitten, mit ihnen rechnen? Stehen wir damit auf biblischem Fundament? Oder leben wir in einer Illusion? Pflegen wir eine trügerische Hoffnung oder machen wir uns mit solchen Fantasien müde, wenn sie dann nicht eintreten? Wir wollen Menschen für Christus gewinnen und Christen für ein Leben mit Jesus begeistern. Ich kann es schlicht und ganz einfach sagen, ich will, dass unter uns eine Sehnsucht nach der Kraft des Heiligen Geistes entsteht. Ich will, dass wir bewusst miteinander singen, wie es in einem alten Lied heißt, O komm du, das hat man früher immer an Pfingsten gesungen, O komm du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein, verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen kann. Die Dinge, die hier in dieser Gemeinde geschehen, die mit meinem persönlichen Leben als Christen zu tun haben, sollen nicht, wie es in der Bibel heißt, durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Da war noch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ist Begeisterung überhaupt ein biblisches Thema? Wer nämlich in die Konkordanz schaut und dort nachblättert oder bei bibleserver.de einfach mal guckt und das Wort Begeisterung eingibt, kriegt zwar eine Menge von Bibelstellen, aber das Wort Begeisterung kommt darin nicht vor. Waren die Menschen der Bibel keine begeisterten Menschen? Oh doch, sie waren es und sie waren das in jeglicher Weise. Und ich glaube, dass man von einem Apostel Paulus mit Fug und Recht behaupten kann, dass er einer war, der von Jesus begeistert war. Er sagte nämlich, alles achte ich für gering gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Gottes meines Heilands. So schrieb er im Philipperbrief. Alles andere in meinem Leben halte ich für nichtig, achte es als Schaden. Ich erachte es für Dreck, andere Übersetzungen sagen für Kot, dass ich Christus gewinne. Man mag vielleicht einwenden, dass Paulus eben ein ganz außergewöhnlicher Mensch war, eben ein Apostel. Aber es waren nicht nur die Apostel, die mit ihrem ganzen Leben Feuer für Jesus gefangen hatten. Es waren auch ganz gewöhnliche Leute, teilweise sogar sogenannter Abschaum der damaligen Gesellschaft. Und immer wieder, wenn ich über das Thema Begeisterung für Jesus nachdenke, kommt mir eine Frau in den Sinn, von der Evangelist Markus uns berichtet. In Markus 14 heißt es, und als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte für dieses Salböl mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Dieses Salböl, mit dem die Frau Jesus gesalbt hat, war ein kleines Vermögen wert. Es kostete das Nettogehalt eines durchschnittlich verdienenden Menschen damals und auch heute. Kostbare Öle waren damals so ähnlich wie eine Kapitalanlage. Die Frau nimmt dieses Kostbarste, was sie hat, und schenkt es einfach Jesus, zerbricht dieses Gefäß und gießt es über seinem Haupt aus. In ihrem heißen Drang, Jesu Verehrung und Liebe in auffälliger Weise zu bezeugen, durchbricht sie mit kühnem Mut die Schranken. Sie liebt, so sehr liebt sie Jesus und verehrt ihn. Und aus dieser Geschichte spricht für mich ein gutes Stück Begeisterung für Jesus, die diese Frau gehabt hat. Sie hatte Jesus lieb von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all ihrer Kraft. Ihr war viel vergeben worden, deshalb liebte sie auch viel. Deshalb war sie wirklich eine zutiefst von Jesus begeisterte Frau. Die Bibel kennt zwar diesen Begriff Begeisterung nicht, aber Menschen der Bibel haben diese Begeisterung gelebt und haben das zum Ausdruck gebracht mit den Worten von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all meiner Kraft. Ungefähr 60 Mal kommt diese Formulierung in der Bibel vor. Im Gesetz des Mose, die Propheten mahnen das Volk, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Die Psalmbeter bezeugen, dass sie Jesus von ganzem Herzen danken. Die Abschlussfrage, wie kann Begeisterung zu Jesus bei uns wachsen? Nun ist mit dieser Predigt wahrscheinlich sehr wenig getan, wenn ich heute hier vorne stehe und sage, hey Leute, nun seid mal wieder ein bisschen mehr begeistert von Jesus. Begeisterung ist nämlich nicht etwas, was man befehlen kann. Begeisterung ist ja nichts, was man machen kann. Auch ich könnte nicht hier hinausgehen und sagen, ab sofort will ich mich bemühen, mehr von Jesus begeistert zu sein. Jeder von uns hört, dass diese Formulierung bereits irgendwie ein Widerspruch in sich selbst ist. Bemühen, begeistert zu sein, das passt nicht zusammen. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Wie ist denn bei einem Paulus Begeisterung für Jesus entstanden? Wie ist bei dieser Frau, die Jesu Füße gesalbt hat, Begeisterung entstanden? Über diese Frau sagt Jesus zu dem Pharisäer Simon, bei dem er zu Gast war, ihr wurde viel vergeben, deshalb liebt sie viel. Ähnliches wird es auch Ähnliches wird es auch bei Paulus gewesen sein. Er hatte die Erfahrung gemacht, dass Jesus sein Leben nachhaltig verändert hatte, dass Jesus ihm seine Gegnerschaft vergeben hatte und ihm ein Leben schenkte mit einer berauschenden Zukunftshoffnung. Er war überzeugt davon, dass Jesus das Beste war, was in seinem Leben überhaupt passieren konnte und dass er deshalb das Beste für alle Menschen auf dieser Welt ist. Und deswegen ist er losgegangen, deswegen ist er Missionar geworden. Im Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus in Offenbarung 3 lässt Jesus dieser Gemeinde sagen: Es ist wirklich toll, was bei euch alles läuft und stattfindet. So wie ihr in eurem Glauben seid, aber ich habe gegen euch, dass ihr die erste Liebe verlassen habt. Wie kommt es aber zu dieser Liebe? Der Schlüssel zur Liebe zu Gott ist die Erkenntnis seines wunderbaren Charakters, ist die Erkenntnis seiner Liebe zu mir. Der Schlüssel zur Liebe zu Gott ist die Erkenntnis seines wunderbaren Charakters, die Erkenntnis seiner Liebe zu mir. Je mehr ich verstehe, wie gut Gott ist und wie gut er zu mir ist, wie viel er mir vergeben hat, wie viel er mir geschenkt hat und noch schenken wird, desto größer wird meine Liebe zu ihm sein. Wie wächst meine Liebe zu ihm? Ich denke, genauso wie die menschliche Liebe zueinander wächst, indem man Zeit miteinander verbringt. Ich habe am Anfang gesagt, es gibt zwei schlichte Fragen, die uns von Zeit zu Zeit immer mal wieder beschäftigen sollen. Was hat mich früher einmal an Jesus begeistert? Und zweitens, was ist dazwischen gekommen, dass meine Begeisterung für ihn nachgelassen hat? Ihr Lieben, das ist eine meiner tiefsten Sehnsüchte, wenn ich an mein Leben hier in dieser Gemeinde denke, dass ich mit euch zusammen auf dem Weg sein will, wo immer wir sind und dass wir da, wo wir sind, immer mehr von Jesus begeistert sind. Und deswegen wollen wir unseren Gemeindeleitsatz Menschen für Gott begeistern, weiter beherzigen. Das heißt, mit Herz ausleben. Denn wir wollen eine Gemeinde sein, die Gott anbetet und ihm gefällt, die für Jesus begeistert und in seine Nachfolge führt und die unseren Mitmenschen dient und diesem Ort gut tut. Und dazu brauchen wir die Berührung von Jesus. Jesus, berühre mich. Mhm.